Am Morgen des 12. September 1683 liegt dichter Nebel über den Hängen des Kahlenbergs. Unter Bannern und im Klang der Gebete formieren sich polnische Reiter, kaiserliche Regimenter und die Truppen deutscher Fürsten. Was in den zerschossenen Gräben vor Wien wie ein aussichtsloser Widerstand beginnt, verwandelt sich im Verlauf dieses Tages in einen Donnerschlag der Geschichte. Die Residenzstadt der Habsburger steht am Rand der Vernichtung, bis die geflügelten Husaren unter der Führung von König Jan III. Sobieski aus den Wäldern hervorbrechen. Es ist die Geschichte einer Stadt, die nicht fallen durfte, und einer Schlacht, die den Lauf Europas für immer verändern sollte. Doch der Weg zu diesem entscheidenden Tag begann nicht auf den Höhen vor Wien, sondern Jahrzehnte zuvor in den Palästen von Istanbul. Dort bestieg im Jahr 1648 ein junger Sultan den Thron. Mehmed IV., genannt der Jäger. Er herrschte über ein Reich, das sich von den Toren Wiens bis zu den Wüsten Arabiens spannte. Was seine Vorgänger vorbereitet hatten, wollte er vollenden: die Unterwerfung der großen christlichen Städte Europas. Das Osmanische Reich der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts war eine Macht, wie sie Europa seit der Antike kaum gesehen hatte. In Bagdad lenkten osmanische Statthalter die alten Handelswege nach Indien. In Algier und Tunis kommandierten Admirale die Flotten des Mittelmeers. Von der Krim bis nach Ungarn reichte die Herrschaft des Halbmonds über Völker und Religionen unterschiedlichster Herkunft. Doch Sultan Mehmed regierte nicht allein. An seiner Seite standen die Großveziere, Männer von Intelligenz, Ehrgeiz und oft auch Rücksichtslosigkeit. Der mächtigste unter ihnen war Kara Mustafa Pascha. Aus einfachen Verhältnissen aufgestiegen, hatte er sich durch Geschick und Härte zum zweitwichtigsten Mann im Reich emporgearbeitet. Seit dem Jahr 1676 bestimmte er als Großvezier die Politik des Sultanats und träumte von einem Ruhm, der seinen Namen unauslöschlich in die Geschichte eintragen sollte. Die osmanische Militärmaschinerie schien in dieser Epoche unaufhaltsam. Die Janitscharen, Elitetruppen des Sultans, galten als disziplinierteste Soldaten ihrer Zeit. Ihre weißen Filzkappen und ihre gefürchteten Musketen hatten Gegner von Persien bis Polen in die Flucht geschlagen. Die Artillerie, von ungarischen Ingenieuren verbessert, vermochte selbst stärkste Festungsmauern zum Einsturz zu bringen. Doch Kara Mustafa strebte nach mehr als bloßen Siegen. Für ihn war Wien nicht nur eine Festung, sondern ein Symbol. Wer die Hauptstadt der Habsburger eroberte, hielt den Schlüssel zu Mitteleuropa in der Hand. Von dort, so seine Vision, könnte der Vormarsch weiter nach München, nach Prag und vielleicht sogar bis Paris führen. Die Umstände schienen günstig. Frankreich unter Ludwig XIV. Führte Krieg gegen das Heilige Römische Reich und band kaiserliche Kräfte im Westen. Polen war in Auseinandersetzungen mit Schweden und Russland verwickelt. Europa war gespalten, geschwächt und unfähig zu gemeinsamer Abwehr. Nur Kaiser Leopold I. in Wien erkannte die Gefahr, doch seine Armee war zu klein und seine Verbündeten zu unzuverlässig. In den Kaffeehäusern von Istanbul sprachen Gelehrte, Offiziere und Händler über den kommenden Feldzug. Die Einnahme Wiens erschien unausweichlich. Osmanische Kartografen zeichneten bereits die Marschrouten nach Deutschland. Architekten entwarfen Pläne für Moscheen in der christlichen Metropole. Was Suleiman dem Prächtigen im Jahr 1629 misslungen war, sollte nun Mehmed IV. Vollenden. Der Winter 1682 verging in fieberhafter Rüstung. In den Arsenalen von Istanbul und Adrianopel türmten sich Kanonen, Pulverfässer und Munition. Aus allen Provinzen strömten Truppen herbei. Janitscharen aus Anatolien, Sipahi-Reiter aus Rumelien, Tataren von der Krim, Kanonenmeister aus Ungarn. Die größte Armee, die das Reich je gesammelt hatte, formte sich. Als der Frühling des Jahres 1638 kam, war alles vorbereitet für den entscheidenden Schlag gegen das christliche Europa. Niemand ahnte, dass dieser Feldzug nicht den Triumph des Halbmonds bringen würde, sondern den Beginn seines unaufhaltsamen Niedergangs. Der Weg nach Wien. Der Frühling des Jahres 1683 begann mit dem Klang von Trommeln und dem Dröhnen unzähliger Schritte. In den Ebenen von Adrianopel sammelte sich eine Streitmacht, wie sie Europa seit den Tagen Attilas kaum gesehen hatte. Nahezu 200.000 Männer aus allen Provinzen des Osmanischen Reiches strömten zu den Sammelplätzen. Janitscharen aus Anatolien, deren weiße Filzkappen in der Morgensonne leuchteten. Sipahi-Reiter aus Rumelien in glänzenden Rüstungen. Tataren von der Krim, deren wendige Pferde die Vorhut bildeten. Kara Mustafa Pascha selbst überwachte die Zusammenstellung des Heeres. Der Großwesir, damals 44 Jahre alt, achtete mit scharfem Blick auf jedes Detail. Die Zahl der Geschütze, den Zustand der Pferde, die Qualität der Waffen. In seinem reich geschmückten Zelt studierte er Karten, die türkische Spione über Jahre hinweg angefertigt hatten. Jeder Übergang, jede Furt, jede Festung auf dem Weg zwischen Istanbul und Wien war verzeichnet. Für ihn war dieses Heer mehr als ein Werkzeug. Es sollte Geschichte schreiben. Ende März setzte sich der Zug in Bewegung. Voran ritten die Tataren, deren Aufgabe es war, das Land auszukundschaften und Schrecken zu verbreiten. Dahinter marschierten die Janitscharen in perfekter Ordnung, Musketen über den Schultern. Auf schwerfälligen Ochsenkarren folgte die Artillerie. Kanonen. Gefertigt mit höchster osmanischer Ingenieurskunst. Am Ende der langen Kolonnen rumpelten Wagen mit Pulver, Nahrung und allem, was eine Armee im Feindesland benötigte. Der Marsch durch die bulgarischen Berge erwies sich als härter als gedacht. Späte Schneefälle verwandelten Straßen in Schlamm. Brücken brachen unter dem Gewicht der Geschütze. Doch Kara Mustafa ließ keine Verzögerung gelten. Pioniere schufteten Tag und Nacht, bauten neue Stege, begradigten Wege. Jeder gewonnene oder verlorene Tag konnte über Erfolg oder Niederlage entscheiden. In Belgrad stieß die Hauptmacht zu den Truppen des Paschas von Buda. Dort überschritten die Osmanen die Grenze zu den habsburgischen Ländern. Eine Stadt, die einst das Bollwerk der Christenheit gewesen war, diente nun als Aufmarschplatz für den Angriff auf Wien. Halbmonde wehten von den Mauern, wo einst das Kreuz gestanden hatte. Ein sichtbares Zeichen des Machtwechsels in Südosteuropa. Ende April erreichten die ersten Nachrichten Wien. Kaiser Leopold I. lauschte den Meldungen seiner Kundschafter mit wachsender Furcht. 200.000 Mann, hieß es. Mehr als die gesamte Bevölkerung seiner Hauptstadt. Die eigenen Streitkräfte zählten nicht einmal 30.000, dazu noch verstreut über das Reich und durch Kriege mit Frankreich erschöpft. Der Vormarsch durch Ungarn verlief überraschend glatt. Viele Magnaten hatten sich bereits dem Sultan unterworfen oder waren geflohen. Städte öffneten ihre Tore kampflos. Andere wurden nach kurzem Beschuss von der Artillerie zerstört. Raab fiel nach wenigen Tagen. Komorn wurde ohne Schwertstreich übergeben. Der Weg nach Wien schien frei. Doch die Ungarn waren gespalten. Graf Emmerich Tökelü hatte sich zwar mit den Türken verbündet, doch viele seiner Landsleute begegneten dem Vormarsch mit Misstrauen. Sie verachteten die Herrschaft der Habsburger, fürchteten aber ebenso die osmanische Fremdherrschaft. Ungarn wurde zum Spannungsfeld dreier Mächte: Osmanen, Habsburger und nationale Aufständische. Anfang Juni erreichten die Vorhuten der Türken die Umgebung von Wien. Die Residenzstadt lag vor ihnen wie eine reife Frucht, bereit gepflückt zu werden. Die Mauern, die Wien jahrhundertelang geschützt hatten, wirkten alt gegen die Schlagkraft der modernen osmanischen Geschütze. Kara Mustafa ließ sein Heer in weitem Bogen lagern. Vom Prater bis zu den Hügeln bei Schönbrunn standen nun die Zelte des Halbmonds. Für den Großwesir war dies der Höhepunkt einer scheinbar unaufhaltsamen Kampagne. In Gedanken sah er sich schon als Sieger, den Einzug in die Stadt, die Schätze der Habsburger, den Ruhm, der seinen Namen unsterblich machen sollte. In seinem Zelt nahm er Huldigungen ungarischer Verbündeter entgegen und träumte vom nächsten Schritt. München, Prag, vielleicht sogar Paris. Doch Wien war mehr als ein Ziel auf der Landkarte. Es war Herz und Symbol des Heiligen Römischen Reiches. Residenz einer Dynastie, die seit Jahrhunderten Europas Mitte prägte. Hinter den Mauern bereiteten sich Männer auf einen Kampf vor, der über die Zukunft der Christenheit entscheiden würde. Was als Triumphzug des Halbmonds begann, sollte bald zur größten Prüfung werden, die das Osmanische Reich je erlebte. Die Belagerung beginnt. Der 14. Juli begann mit klarem Himmel über Wien. In den frühen Morgenstunden erreichten osmanische Späher die Stadtmauern. Was die Verteidiger von den Zinnen aus sahen, ließ ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Von den Hügeln bei Döbling bis zu den Auen der Donau erstreckte sich ein endloses Meer aus bunten Zelten. Nahezu 200.000 osmanische Krieger hatten die Hauptstadt des Heiligen Römischen Reiches eingeschlossen. Kara Mustafa Pascha ließ sein Hauptquartier auf dem Türkenschanzberg errichten. Von hier aus überblickte er die Stadt, die seinem Sultan den größten Triumph bringen sollte. Wien lag vor ihm wie eine einsame Insel im Meer des Halbmonds. Die alten Bastionen wirkten schwach gegen seine mächtigen Geschütze. Der Großwesir war überzeugt. Binnen weniger Wochen würden die Mauern fallen. In der Stadt herrschte eine Mischung aus Angst und Entschlossenheit. Graf Ernst Rüdiger von Starhemberg, der kaiserliche Stadtkommandant, inspizierte die Welle mit wachsender Sorge. Seine Garnison zählte kaum 11.000 Mann gegen eine Übermacht, die das 20-fache betrug. Handwerker, Kaufleute und Studenten bildeten eine hastig bewaffnete Bürgerwehr, die regulären Truppen verstärken musste. Jeder, der eine Waffe tragen konnte, wurde in die Verteidigung eingebunden. Noch am ersten Tag begannen die Belagerungsarbeiten. Osmanische Pioniere legten Laufgräben an, die sich wie Narben durch die Vorstädte zogen. Seit der ersten Türkenbelagerung von 1629 hatte Wien genau diese Gefahr gefürchtet. Nun war sie Wirklichkeit. Starhemberg, ein erfahrener Offizier aus den Kriegen in den Niederlanden und in Ungarn, wusste, dass Zeit sein wichtigster Verbündeter war. Jeder Tag, den Wien standhielt, konnte die Rettung näher bringen. Darum organisierte er sofort eine Verteidigung mit eiserner Disziplin. Die Mauern wurden in Abschnitte eingeteilt und einzelnen Kommandanten zugewiesen. Die Löwelbastei an Oberst Häusler, die Burgbastei an Major Rimpler. Jeder Mann kannte seinen Platz und seine Aufgabe. Am Abend des 14. Juli eröffnete die osmanische Artillerie das Feuer. Das Dröhnen der Kanonen hallte wie Donnerschläge durch die Straßen. Bronzekugeln und Eisenstücke prallten auf die Mauern. Steinbrocken und Mörtel regneten auf die Verteidiger herab. Die Belagerung hatte ihren blutigen Anfang genommen. Die Bevölkerung erlebte den ersten Tag zwischen Angst und Trotz. Frauen und Kinder suchten Schutz in Kellern, während Männer zu den Mauern eilten. Kirchen füllten sich mit Betenden. Priester sprachen Segensworte für die kommenden Kämpfe. Doch die gefährlichste Bedrohung lag nicht im Donner der Kanonen, sondern im Unsichtbaren unter der Erde. Osmanische Mineure begannen bereits in der ersten Nacht mit dem Graben von Stollen. Spezialisten aus Anatolien und vom Balkan bereiteten Sprengladungen vor, die Bastionen in die Luft reißen sollten. Starhemberg wusste, nur Gegenminen konnten diese Gefahr aufhalten. Die Vorräte in der Stadt wurden rasch knapp. Brot war streng rationiert, Fleisch fast verschwunden. Reiche Bürger konnten sich noch warme Mahlzeiten leisten. Die Mehrheit jedoch kämpfte schon nach wenigen Tagen mit Hunger. Bald kam es zu ersten Fahnenfluchten. In der zweiten Nacht seilten sich einige Soldaten an der Donauseite ab und versuchten, durch die feindlichen Linien zu entkommen. Fast alle wurden gefasst und öffentlich hingerichtet. Ein grausames Schauspiel, mit dem Kara Mustafa die Verteidiger einschüchtern wollte. Starhemberg reagierte mit Härte. Auf Fahnenflucht stand der Strang. Auf das Verbreiten von Panik öffentliche Prügel. Er wusste, dass die Moral seiner Männer über Sieg oder Niederlage entscheiden würde. Wien durfte nicht von innen zerbrechen. Am dritten Tag forderte die Belagerung die ersten Opfer. Eine osmanische Kugel traf eine Gruppe der Bürgerwehr auf der Mauer. 4 Wiener Handwerker starben sofort, zerschmettert von Eisen und Stein. Ihr Blut färbte die Pflastersteine der Bastion. Es war nur der Beginn eines langen, blutigen Ringens. Ende Juli hatte sich Wien in einen zermürbenden Stellungskrieg verwandelt. Die Osmanen legten einen eisernen Ring um die Stadt. Kara Mustafa war überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit sei. Doch hinter den Mauern hielt Starhemberg die Moral hoch und setzte alles daran, Wien so lange zu verteidigen, bis Hilfe kam. Der Kampf um die Kaiserstadt hatte begonnen und mit ihm die Entscheidung über das Schicksal Europas. Kaiser ohne Hauptstadt. Kaiser Leopold I. stand am Morgen des 15. Juli am Fenster seiner Gemächer in der Wiener Hofburg. Vor seinen Augen lag das Lager der Osmanen, wie ein wogendes Meer aus fremden Fahnen. Der Anblick der zahllosen Zelte vor den Toren seiner Residenz erfüllte ihn mit einer Mischung aus Wut und Verzweiflung. Seit 4 Jahrhunderten herrschte seine Familie über das heilige Römische Reich. Nun stand er vor der schwersten Entscheidung seiner Regentschaft. Die Berichte seiner Generäle ließen keinen Zweifel. Rund 200.000 osmanische Krieger hatten Wien eingeschlossen. Seine eigene Armee zählte kaum 30.000 Soldaten, verstreut über das gesamte Reich. Der Großteil der kaiserlichen Truppen stand an der Grenze zu Frankreich, wo Ludwig der 14. Krieg führte. Wien, die Residenzstadt der Habsburger, war nahezu schutzlos der Übermacht des Halbmonds ausgeliefert. Ein Verbleib in der Hofburg hätte nur seinen eigenen Tod bedeutet. Graf Ferdinand Colloredo, der Hofkanzler, drängte seit Tagen auf sofortige Flucht. Der erfahrene Diplomat kannte die Grausamkeit der osmanischen Kriegsführung in Ungarn. Gefangene Fürsten waren in Istanbul zur Schau gestellt und gedemütigt worden, bevor man sie hinrichtete. Würde der Kaiser in türkische Hände fallen, würde man ihn als Trophäe durch Konstantinopel führen. Colloredo warnte: Nur ein lebender Habsburger könne das Reich retten. Leopold zögerte bis zum letzten Moment. Sein Fortgang würde wie Verrat wirken. Wenn der Kaiser Wien aufgab, was sollten die Bürger noch hoffen? Doch die nüchterne Logik sprach gegen jede Sentimentalität. Ein toter Herrscher konnte nicht regieren. Ein gefangener Kaiser würde zur mächtigsten Propagandawaffe der Osmanen. Am Abend des 15. Juli fiel die Entscheidung. Leopold würde mit seiner Familie und dem Hofstaat Wien verlassen. In größter Heimlichkeit wurde gepackt. Gold und Juwelen wanderten in Truhen. Wertvolle Kunstwerke wurden auf Wagen verladen. Was nicht mitgenommen werden konnte, sollte versteckt oder im Notfall zerstört werden. Die Flucht begann in den frühen Stunden des 16. Juli. Kutschen rollten durch die stillen Straßen hinunter zur Donau. Leopold saß schweigend im Wagen und blickte ein letztes Mal auf die Dächer Wiens. Hinter ihm stiegen Rauchschwaden auf. Die osmanische Artillerie hatte begonnen. Seine Residenzstadt verwandelte sich in ein Schlachtfeld. Noch vor Sonnenaufgang überquerte der kaiserliche Tross bei Nussdorf die Donau. Husaren sicherten den Übergang. Die Reise musste geheim bleiben, solange es ging. Hätten die Osmanen von Leopolds Abreise erfahren, wäre er vogelfrei gewesen. Jede Stunde der Flucht war ein Spiel mit dem Tod. Am Mittag des 16. Juli erfuhren die Wiener von der Abreise ihres Kaisers. Graf Starhemberg ließ verkünden, Leopold habe Wien in treuen Händen zurückgelassen und werde von außen den Entsatz organisieren. Doch viele Bürger hörten nur eines: Ihr Herrscher hatte sie verlassen. Panik brach aus. Menschenmengen drängten sich an die Stadttore. Frauen schrien nach Rettung, Männer versuchten, Plätze auf den letzten Wagen zu erkämpfen. Starhemberg musste Soldaten einsetzen, um Ordnung zu bewahren. Jeder, der die Stadt verließ, schwächte die Verteidigung. Wien durfte nicht von innen zerfallen. Die osmanische Propaganda nutzte den Moment. Herolde ritten vor die Mauern und riefen, der Habsburger habe seine Untertanen verraten. Ein Kaiser, der seine eigene Hauptstadt flieht, verdiene keine Treue. Besser die Tore zu öffnen und sich der Gnade des Sultans anzuvertrauen. Am 18. Juli erreichte Leopold nach beschwerlicher Reise Passau. Die alte Bischofsstadt an der Grenze zu Bayern bot ihm sicheren Schutz. Hier richtete er sein Quartier ein und begann, Verbündete zu suchen. Boten ritten zu den deutschen Fürsten. Gesandte wurden nach Polen und in den Vatikan entsandt. Die Rettung Wiens musste von außen kommen. Die Antworten waren ernüchternd. Der Kurfürst von Bayern verlangte territoriale Zugeständnisse. Sachsen war in Kämpfe mit Schweden verwickelt. Brandenburg führte Krieg gegen Frankreich. Das Reich war ein Flickenteppich von Eigeninteressen, während die Osmanen vor Wien standen. Die Folgen der Flucht waren verheerend. In ganz Europa zweifelten Diplomaten, ob das Heilige Römische Reich noch zu retten sei. Ein Kaiser ohne Hauptstadt wirkte wie ein König ohne Thron. Leopold hatte militärisch klug gehandelt, doch politisch schwer geschadet. Seine Flucht wurde zum Sinnbild der Schwäche Habsburgs. In Wien aber hielten Starhemberg und seine Männer stand. Ohne ihren Kaiser mussten sie zeigen, dass Treue mehr bedeutete als Anwesenheit des Herrschers. Wien war zu einer Insel des Widerstandes im Meer des Halbmonds geworden. Ob die Stadt durchhalten konnte, hing nun allein von der Entschlossenheit der Verteidiger ab. Der Kaiser ohne Hauptstadt konnte nur hoffen und beten. Der Hilferuf Europas. Während Wien unter osmanischem Beschuss lag, ritt ein einzelner Bote durch die Alpenpässe nach Rom. Es war der Kapuzinermönch Marco da Viano, der im Auftrag des Kaisers einen verzweifelten Brief an Papst Innozenz XI. Trug. Darin bat Leopold um Hilfe für eine Stadt, die kurz vor dem Fall stand, und für ein Reich, das am Rand der Vernichtung lag. Nur ein Bündnis aller christlichen Mächte konnte Europa noch retten. Papst Innozenz, damals 72 Jahre alt, empfing die Nachricht im Vatikan. Seit Jahrzehnten hatte er den Kampf gegen die osmanische Expansion geführt. Unter seiner Führung war die Flotte der Christenheit im Jahr 1671 bei Lepanto siegreich gewesen. Doch der neue Krieg sollte nicht auf dem Meer, sondern mitten in Europa entschieden werden. Der Papst erkannte sofort. Dies war der Moment, auf den er seit Jahren gewartet hatte. Die Lage schien hoffnungslos. Frankreich unter Ludwig XIV. Führte Krieg gegen Kaiser Leopold und hatte sich insgeheim sogar mit den Osmanen verbündet, um Habsburg zu schwächen. Polen kämpfte gleichzeitig gegen Schweden und Russland und schien kaum in der Lage, eigene Truppen zu entsenden. Die deutschen Fürsten wiederum zögerten, ihre Soldaten für eine Schlacht zu opfern, die aussichtslos wirkte. Europa war gespalten, während die Armee des Halbmonds vor den Toren Wiens stand. Trotzdem handelte Innozenz sofort. Er begann mit der Bildung einer Heiligen Liga gegen die Osmanen. Seine Gesandten reisten an alle katholischen Höfe Europas mit einer klaren Botschaft. Dies sei kein gewöhnlicher Krieg, sondern ein Kreuzzug für das Überleben der Christenheit. Wer jetzt nicht kämpfte, würde bald unter dem Halbmond knien. Der Papst versprach Gold, Waffen und den vollen Ablass der Sünden für alle, die gegen die Türken zogen. Es war das größte diplomatische Unterfangen seiner Amtszeit. Die erste positive Antwort kam aus München. Kurfürst Max Emanuel von Bayern erklärte, er werde mit 10.000 Mann nach Österreich ziehen. Der junge Wittelsbacher sah darin eine Chance, militärischen Ruhm zu erringen und die Dankbarkeit des Kaisers zu gewinnen. Zwar grenzte Bayern nicht direkt an das Osmanische Reich, doch Max Emanuel verstand. Sollte Wien fallen, wäre auch München gefährdet. Weitaus schwieriger verliefen die Verhandlungen mit Sachsen und Brandenburg. Johann Georg, der Dritte von Sachsen, war in Kämpfe mit Schweden um Pommern verwickelt. Friedrich Wilhelm von Brandenburg steckte tief in den Kriegen gegen Frankreich. Beide verlangten hohe Geldsummen als Entschädigung sowie Garantien, dass ihre Länder während ihrer Abwesenheit geschützt würden. Innozenz musste erhebliche Mittel aus der päpstlichen Schatzkammer bereitstellen, um ihre Truppen zu sichern. Die wichtigste Entscheidung aber fiel in Warschau. König Jan der III. Sobieski stand vor einer Last, die schwerer wog als jede Schlacht. Sein Reich war an mehreren Fronten bedroht. Kosakenaufstände in der Ukraine, russische Angriffe im Osten, schwedischer Druck an der Ostsee. Eine Armee nach Wien zu entsenden bedeutete, Polen nahezu schutzlos zurückzulassen. Doch Sobieski war nicht nur Politiker, sondern gläubiger Katholik. Er wusste, viele Wien, viele bald auch Krakau. Der polnische Adel war gespalten. Viele Magnaten erinnerten sich an jahrhundertelange Rivalitäten mit Habsburg um Ungarn und Schlesien. Warum, fragten sie, sollte Polen für österreichische Interessen kämpfen? Andere wiederum warnten, wenn Wien unterginge, wäre das ganze Christentum bedroht. Sobieski nutzte beide Argumente, religiöse Pflicht und nationale Sicherheit, und warb mit Nachdruck im Reichstag. Zugleich bot Habsburg territoriale Zugeständnisse in Schlesien. Nach langen Debatten stimmte der Sejm schließlich zu. Polen würde das größte Kontingent der Entsatzarmee stellen. Während Diplomaten in Europa verhandelten, verschärfte sich die Lage in Wien von Tag zu Tag. Starhembergs Botschaften an den Kaiser wurden verzweifelter. Osmanische Minenarbeiter gruben sich an die Bastionen heran. Die Vorräte schwanden, Hunger breitete sich aus und die Moral der Verteidiger sank. Jeder weitere Tag der Verzögerung brachte die Stadt näher an den Untergang. Ende August war es vollbracht. Die Heilige Liga existierte. Gegen alle Erwartungen hatte der Papst ein Bündnis geschmiedet. Deutsche, Polen und Österreicher sollten gemeinsam kämpfen. Es war das erste Mal seit den Kreuzzügen, dass Europa eine solche Anstrengung unternahm. Doch die Zeit drängte. Die Entsatzarmee musste marschieren, bevor Wien zerbrach. Der Hilferuf Europas war erhört worden. Nun würde sich zeigen, ob die Koalition stark genug war, das Osmanische Reich aufzuhalten. In den Wäldern vor Wien stand die Entscheidung bevor. Sollte Europa christlich bleiben oder dem Halbmond gehören? Die Würfel waren gefallen, doch das Spiel war noch nicht entschieden. König Jan Sobieski. Im Königspalast von Warschau stand Jan der III. Sobieski vor der größten Entscheidung seines Lebens. Der 54-jährige Herrscher blickte auf die Karten, die seine Generäle vor ihm ausgebreitet hatten. Wien war von den Osmanen eingeschlossen. Das Heilige Römische Reich drohte zusammenzubrechen. Die türkische Armee war stärker denn je, während Polens Truppen durch jahrelange Kämpfe erschöpft waren. Doch der päpstliche Gesandte, Marco Daviano, drängte unermüdlich: Würde Polen das christliche Europa retten oder dessen Untergang hinnehmen? Sobieski war nicht als König geboren. Als Sohn des Kastellans von Krakau hatte er sich durch militärische Erfolge gegen Kosaken, Tataren und Türken an die Spitze der polnischen Adelsnation gekämpft. Seine Siege bei Tschoczym und Lwów hatten ihm den Ruf eines der besten Feldherren Europas eingebracht. Die Szlachta wählte ihn im Jahr 1674 zum König, weil sie einen Krieger brauchte. Keinen Diplomaten. Nun sollte sich zeigen, ob dieser Krieger bereit war, alles auf eine Karte zu setzen. Die militärische Lage Polens war düster. Im Osten kämpften seine Truppen gegen russische Invasoren um die Ukraine. Im Norden bedrohten schwedische Heere die Ostseeprovinzen. Aus dem Süden drangen Tataren von der Krim regelmäßig in die Grenzgebiete ein und verschleppten Tausende in die Sklaverei. Eine Armee nach Wien zu entsenden bedeutete, die eigenen Grenzen schutzlos zurückzulassen. Doch Sobieski durchschaute die strategische Dimension klarer als viele seiner Zeitgenossen. Ein Sieg der Osmanen bei Wien hätte das Gleichgewicht Europas für Generationen verschoben. Der Halbmond würde nicht an der Donau Halt machen, sondern weiter nach Westen vordringen. Nach Böhmen, nach Bayern, vielleicht bis nach Schlesien. Polen wäre bald eingeklemmt zwischen zwei feindlichen Großmächten. Dem Osmanischen Reich im Süden und Russland im Osten. Das wäre das Ende der polnischen Unabhängigkeit. Der König berief den Sejm nach Warschau ein, um über Krieg oder Frieden zu beraten. Die polnische Adelsnation war tief gespalten. Viele Magnaten erinnerten an die langen Rivalitäten mit Habsburg um Ungarn, Schlesien und die Vorherrschaft in Osteuropa. Warum, fragten sie, sollte polnisches Blut für österreichische Interessen fließen? Graf Jerzy Lubomirski warnte vor einem Abenteuer, das Polen ins Verderben stürzen könnte. Die Staatskasse war leer, die Armee ausgelaugt, die Feinde zahlreich. Andere Stimmen mahnten zur Solidarität. Primas Michał Radziejowski rief die Abgeordneten, an ihr christliches Erbe zu erinnern. Polen sei seit Jahrhunderten das Bollwerk der Christenheit. Bei Tannenberg hätten polnische Ritter Heiden bezwungen, bei Kirchholm und Kluschino die Schweden geschlagen. Nun rufe die Kirche erneut zum Kampf. Wer diesem Ruf nicht folgte, verrate die eigene Geschichte. Sobieski sprach mit Nachdruck. Er erinnerte daran, dass die Osmanen bereits zweimal vor Wien gestanden hatten. Beim dritten Mal würden sie nicht scheitern. Es sei denn, Europa vereinte sich. Das war nicht allein ein österreichisches Problem, sondern eine Bedrohung für alle christlichen Völker. Zudem bot Kaiser Leopold territoriale Zugeständnisse in Schlesien und finanzielle Unterstützung. Auch Königin Marie Kasimire nahm Einfluss. Die gebürtige Französin nutzte ihre Kontakte am Hof von Versailles und erreichte, dass Ludwig XIV. Polen nicht in den Rücken fallen würde. Diese Neutralität war entscheidend. Ohne die Sicherheit an der Westgrenze hätte Sobieski den Krieg gegen die Türken nicht wagen können. Nach wochenlangen Debatten stimmte der Sejm schließlich zu. Polen würde 18.000 Mann entsenden, darunter die gefürchteten, geflügelten Husaren. Die wohl stärkste Kavallerie Europas. Ihre Lanzen und Säbel hatten schon bei Tschuczym osmanische Reihen zerschmettert. Nun sollten sie Wien retten. Sobieski übernahm selbst das Kommando über die Entsatzarmee. Ein ungewöhnlicher Schritt für einen regierenden Monarchen, aber Ausdruck seiner Entschlossenheit. Ende Juli begann die Mobilisierung. Aus allen Teilen des Reiches strömten Truppen nach Krakau. Husaren aus Großpolen mit ihren markanten Flügeln. Kosaken aus der Ukraine mit leichter Kavallerie. Bürgerregimenter aus Danzig und Thorn. Ganz Polen rüstete sich für den Marsch. Die alte Kriegertradition der Szlachta lebte noch einmal auf. Sobieski wusste, dass er alles riskierte. Eine Niederlage vor Wien würde nicht nur Europa den Osmanen ausliefern, sondern auch Polen selbst zerstören. Seine besten Truppen wären verloren, die Schatzkammer leer, die Feinde ermutigt. Doch er war bereit. Am 15. August brach er von Krakau auf und schrieb an seine Frau: »Ich gehe nicht nur nach Wien, um Habsburg zu retten. Ich gehe, um Europa zu retten.« Die polnische Armee marschierte durch Schlesien und Mähren der österreichischen Grenze entgegen. Unterwegs schlossen sich Verbündete an. Herzog Karl von Lothringen mit den Resten der kaiserlichen Armee. Kurfürst Max Emanuel von Bayern mit 10.000 Mann. Aus dem polnischen Heer wurde eine europäische Koalition. Doch die Zeit lief davon. Jede Stunde Verzögerung brachte Wien näher an den Untergang. Als Sobieski Ende August die Grenze überschritt, war Wien seit 6 Wochen belagert. Starhembergs Berichte wurden von Tag zu Tag verzweifelter. Die Minenarbeiter der Osmanen standen an den Grundmauern. Die Vorräte waren fast erschöpft. Sobieski trieb seine Männer zu Eilmärschen an. In den Wäldern des Wienerwaldes sollte sich bald entscheiden, ob sein Wagnis Europa rettete oder in der größten Katastrophe der polnischen Geschichte endete. Untergraben und ausharren. Der August brachte eine neue Dimension des Schreckens nach Wien. Während die osmanische Artillerie Tag und Nacht die Mauern beschoss, arbeiteten unter der Erde Mineure an einem noch tödlicheren Plan. Spezialisten aus Anatolien und Bosnien gruben sich durch das Erdreich unter die Bastionen. Ihr Ziel war nicht der Sturmangriff, sondern die Vernichtung durch gewaltige Sprengungen. Was die Wiener über ihren Köpfen nicht sehen konnten, drohte ihre Stadt in Sekunden in Schutt und Asche zu legen. Die Kunst des Minenkriegs war eine Wissenschaft des Todes, geschärft durch Jahrhunderte. Kara Mustafa hatte die besten Experten seines Reiches nach Wien beordert. Männer, die schon die Festungen von Kreta, Podolien und Ungarn gesprengt hatten. Sie wussten genau, wie viel Pulver nötig war, um Mauern zum Einsturz zu bringen. Ihre Stollen folgten präzisen Berechnungen, um maximale Zerstörungskraft zu entfalten. Jede Mine war ein Werk tödlicher Ingenieurskunst. Graf Ernst Rüdiger von Starhemberg erkannte die Gefahr sofort. Er wusste, Kanonen konnten Mauern beschädigen, doch nur Minen konnten sie wirklich vernichten. Er befahl Gegenminen, um die türkischen Stollen abzufangen. Ein unsichtbarer Krieg begann, tief unter den Straßen der Stadt. Die österreichischen Gegenstollen wurden von Bergleuten aus dem Harz und aus Böhmen gegraben. Sie verstanden ihr Handwerk, doch sie kämpften gegen Zeit und Übermacht. Für jede österreichische Grabung legten die Osmanen mehrere neue Tunnel an. Sie verfügten über mehr Arbeiter, bessere Werkzeuge und weitreichende Erfahrung. Es war ein Wettlauf zwischen christlicher Verzweiflung und osmanischer Gründlichkeit. Mitte August stießen die ersten Arbeiter im Erdreich aufeinander. Es waren Kämpfe in völliger Dunkelheit, geführt mit Dolchen, Säbeln und bloßen Händen. Männer erdolchten sich in Tunneln, die kaum breiter als ein Mensch waren. Das Stöhnen der Verwundeten hallte durch die Erde unter Wien. Keine Sonne drang in diese Welt aus Schlamm, Blut und Tod. Oberst Johann Heißler führte die österreichischen Mineure mit der Entschlossenheit eines Mannes, der wusste, dass eine ganze Stadt von ihrer Arbeit abhing. Der Tiroler hatte sein Leben im Bergbau verbracht, nun suchte er nach türkischen Sprengladungen. Seine Männer arbeiteten in 12-Stunden-Schichten bei Kerzenlicht. Viele erstickten in schlecht belüfteten Gängen. Andere wurden von einstürzenden Tunneln begraben. Doch sie gruben weiter. Über ihnen vertraute Wien auf ihr Können. Die psychische Belastung war kaum zu ertragen. Soldaten, die tapfer Kanonenfeuer standhielten, verloren die Nerven bei der Vorstellung, dass unter ihren Füßen Pulverfässer gezündet werden könnten. Jedes Klopfen im Erdreich konnte das Signal zur Katastrophe sein. Männer legten das Ohr an den Boden, um das Hämmern osmanischer Spitzhacken zu hören. Die Angst vor dem Unsichtbaren nagte mehr an der Moral als jeder offene Angriff. Am 29. August explodierte die erste große Mine unter der Löwelbastei. Die Detonation erschütterte die Stadt wie ein Erdbeben. Eine Bresche von 20 Metern klaffte in der Mauer. Stein, Erde und Körperfetzen flogen durch die Luft. 12 Verteidiger starben sofort. Der Weg schien offen. Doch Starhemberg hatte vorgesorgt. Hinter der Bresche ließ er eine zweite Linie anlegen. Österreichische Soldaten und Bürger kämpften in den Trümmern mit aller Kraft. 3 osmanische Sturmversuche scheiterten. Die Lücke wurde notdürftig mit Balken und Steinen geschlossen. Wien blutete, aber es stand noch. Am 2. September folgte die zweite gewaltige Explosion. Diesmal unter der Burgbastei. Ein ganzer Mauerabschnitt stürzte ein und begrub Verteidiger unter Tonnen von Geröll. Kara Mustafa befahl sofort den Sturm. Tausende Janitscharen rannten gegen die Bresche. Major Andreas Rimpler führte die Verteidigung. Mit Säbel und Pistole kämpfte er in den Trümmern seiner eigenen Bastion. Seine Männer folgten ihm in den Nahkampf. Kein Rückzug, keine Gnade, Mann gegen Mann. Als der Rauch sich lichtete, lagen hunderte Tote zwischen den Ruinen. Aber Wien hielt. Anfang September kontrollierten die Osmanen bereits Teile der äußeren Verteidigung. Ihre Minen hatten die mittelalterlichen Mauern schwer beschädigt. Halbmonde wehten über eroberten Bastionen. Kara Mustafa glaubte, der Sieg sei zum Greifen nah. Seine Ingenieure berechneten bereits die letzten Stollen in Richtung Stadtzentrum. Doch die Verteidiger gaben nicht auf. Tag und Nacht errichteten sie neue Barrikaden hinter den zerstörten Mauern. Frauen und Kinder schleppten Steine, Priester segneten die Kämpfenden und halfen den Verwundeten. Jeder Wiener wurde Teil des Kampfes. Nicht mehr nur für Kaiser oder Reich, sondern für Familie, Haus und Leben. Die unterirdische Schlacht zeigte, dass Krieg mehr war als Mut. Technik, Wissenschaft und systematische Zerstörung bestimmten das Schicksal von Städten. Doch ebenso offenbarte sie, dass menschliche Entschlossenheit stärker sein konnte als Pulver und Sprengstoff. Wien war verwundet, aber nicht gefallen. In den Trümmern bereiteten sich beide Seiten auf die letzte Phase einer Schlacht vor, die den Lauf Europas verändern sollte. Der Marsch der Befreier. Ende August 1683 setzte sich die größte Entsatzarmee in Bewegung, die Europa seit den Kreuzzügen gesehen hatte. Von Tulln an der Donau bis nach Krems erstreckten sich die Kolonnen der christlichen Koalition. 80.000 Soldaten aus Polen, Österreich, Bayern und dem Heiligen Römischen Reich marschierten der belagerten Hauptstadt entgegen. An ihrer Spitze ritt König Jan III. Sobieski von Polen, der Mann, auf dem die Hoffnungen der christlichen Welt ruhten. Die Würfel waren gefallen, aber das größte Wagnis der europäischen Geschichte hatte gerade erst begonnen. Die Zusammenstellung dieser Armee war ein diplomatisches Wunder gewesen. Deutsche Fürsten, die sich normalerweise um Territorien und Titel stritten, kämpften Seite an Seite. Katholiken und Protestanten vergaßen ihre religiösen Differenzen angesichts der gemeinsamen Bedrohung. Kurfürst Max Emanuel von Bayern führte 10.000 bayerische Soldaten an. Herzog Karl von Lothringen brachte die Reste der kaiserlichen Armee mit. Aus Sachsen, Franken und Schwaben kamen weitere Kontingente. Europa war geeint wie nie zuvor in seiner Geschichte. Doch die größte Hoffnung ruhte auf den polnischen Truppen unter König Sobieski. 8.060 Mann, der besten Kavallerie Europas, ritten durch die österreichischen Täler. Die berühmten geflügelten Husaren trugen ihre charakteristischen Flügel am Rücken, die im Wind rauschten wie die Schwingen von Racheengeln. Diese schwere Reiterei hatte osmanische Armeen schon bei Tschotschim und Lwów in die Flucht geschlagen. Nun sollte sie Wien befreien und Europa retten. Die logistischen Herausforderungen des Marsches waren gewaltig. 80.000 Soldaten brauchten täglich Tonnen von Brot, Fleisch und Futter für ihre Pferde. Hunderte von Wagen schleppten Munition, Kanonen und medizinische Ausrüstung heran. Österreichische Bauern verkauften ihre gesamten Vorräte an die durchziehende Armee. Was nicht gekauft werden konnte, wurde requiriert. Der Krieg verschlang die Ressourcen ganzer Landstriche. Sobieski trieb seine Truppen zu Eilmärschen an, denn aus Wien kamen täglich verzweifeltere Nachrichten. Graf Starhembergs Meldungen sprachen von schweren Verlusten und sinkender Moral. Die osmanischen Minen hatten bereits mehrere Bastionen gesprengt. Wie lange konnte die Garnison noch durchhalten? Jeder Tag der Verzögerung brachte die Stadt dem Fall näher. Die Entsatzarmee musste Wien erreichen, bevor Kara Mustafa seinen finalen Triumph errang. Die ersten Zusammenstöße mit osmanischen Vorposten ereigneten sich bei St. Pölten. Türkische Späher hatten die herannahende christliche Armee entdeckt und alarmierten sofort das Hauptquartier vor Wien. Kara Mustafa erkannte die Gefahr, unterschätzte aber die Stärke der Koalition. Seine Berichte an Sultan Mehmed sprachen von einem verzweifelten Entsatzversuch mit wenigen tausend Mann. Die wahre Größe der herannahenden Armee blieb ihm verborgen. Herzog Karl von Lothringen übernahm das operative Kommando über die vereinigten Streitkräfte. Der erfahrene österreichische General kannte das Terrain um Wien aus jahrelangen Kämpfen gegen die Osmanen. Seine Strategie war einfach, aber wirkungsvoll. Die Armee sollte von Norden her über die Höhen des Wienerwaldes angreifen. Von dort aus konnten die christlichen Truppen das gesamte osmanische Lager überblicken und koordiniert zuschlagen. Der Marsch durch den Wienerwald gestaltete sich schwieriger als erwartet. Die schmalen Waldwege waren für große Armeen nicht geeignet. Schwere Kanonen blieben im Schlamm stecken. Versorgungswagen brachen zusammen. Soldaten verirrten sich in den dichten Wäldern. Was auf der Karte wie ein kurzer Umweg aussah, wurde zu einer mehrtägigen Odyssee durch unwegsames Gelände. Polnische Husaren übernahmen die Aufklärung und sicherten die Flanken der marschierenden Armee. Diese leichte Kavallerie bewegte sich lautlos durch die Wälder und sammelte Informationen über osmanische Stellungen. Ihre Berichte zeichneten ein klares Bild. Kara Mustafa hatte seine gesamte Armee um Wien konzentriert. Seine Rückverbindungen nach Ungarn waren nur schwach gesichert. Ein entschlossener Angriff könnte die Türken völlig überraschen. Am 8. September erreichten die ersten Einheiten der Entsatzarmee die Höhen des Kahlenbergs. Von hier aus konnten sie zum ersten Mal die belagerte Stadt sehen. Was sie erblickten, schockierte selbst erfahrene Soldaten. Wien glich einem Trümmerfeld. Ganze Stadtviertel waren zerstört. Rauch stieg über den Ruinen auf. Die stolze Residenz der Habsburger war zu einem Schlachtfeld geworden. Doch über den Mauern wehte noch immer die österreichische Fahne. Die Stadt lebte und kämpfte noch. Die Moral der Entsatzarmee stieg beim Anblick der standhaften Verteidiger. Diese Männer hatten wochenlang gegen eine Übermacht gekämpft und nicht aufgegeben. Jetzt war Hilfe gekommen. Deutsche, polnische und österreichische Soldaten schworen sich gegenseitig, Wien zu befreien oder bei dem Versuch zu sterben. Der religiöse Eifer der Zeit vermischte sich mit militärischem Ehrgeiz zu einer explosiven Mischung. Sobieski hielt am Abend des 11. September eine Kriegsrat auf dem Kahlenberg ab. Alle Kommandeure der Koalition versammelten sich in einem kleinen Waldgasthaus, um die Schlacht des nächsten Tages zu planen. Die Lage war klar. Die christliche Armee musste schnell und entschlossen angreifen, bevor die Osmanen Zeit hatten, ihre Stellungen zu verstärken. Ein zögernder Angriff würde in einer Katastrophe enden. Der polnische König übernahm persönlich das Oberkommando über die Vereinigten Streitkräfte. Es war ein ungewöhnlicher Schritt für einen regierenden Monarchen. Aber Sobieski war mehr als ein König. Er war der beste Feldherr seiner Zeit. Seine Strategie war ebenso kühn wie einfach. Ein koordinierter Angriff von den Höhen sollte das osmanische Lager überrollen und Wien befreien. Die größte Kavallerieattacke der Geschichte würde den Ausschlag geben. Als die Sonne am 11. September unterging, standen 80.000 christliche Soldaten in den Wäldern über Wien bereit für die Schlacht ihres Lebens. Unten im Tal ahnten die Osmanen noch nicht, dass ihre Zeit abgelaufen war. Der Morgen würde zeigen, ob Europa christlich blieb oder unter den Halbmond geriet. Die Befreier waren gekommen, aber der Kampf um das Schicksal der Welt hatte noch nicht begonnen. Die Nacht vor der Schlacht. Die Nacht vom 11. auf den 12. September war für Wien die längste seiner Geschichte. In den Wäldern des Kahlenbergs lagerten rund 80.000 christliche Soldaten, schlaflos unter dem Sternenhimmel. Ihre Feuer flackerten zwischen den Bäumen wie 1.000 Glühwürmchen. Jedermann wusste, dass der kommende Tag sein letzter sein konnte. Doch niemand sprach laut von Angst oder Niederlage. Sie waren gekommen, um Wien zu befreien oder in diesem Versuch zu fallen. König Jan III., Sobieski, verbrachte die Nacht in einem schlichten Zelt auf einer Lichtung. Der 54-jährige Monarch kniete vor einem Kruzifix, die Hände zum Gebet gefaltet. Neben ihm lagen die Karten des Schlachtplans, dicht markiert mit roten und blauen Zeichen für Freund und Feind. Am Morgen würde er 18.000 Polen in die Schlacht führen. Viele würden ihr Zuhause nie wiedersehen. Die Verantwortung lastete wie Blei auf seinen Schultern. Doch sein Blick blieb gefasst. Unten im Tal herrschte im osmanischen Lager eine andere Stimmung. Kara Mustafa Pascha saß in seinem prächtigen Pavillon und hörte die Berichte seiner Späher. Sie sprachen von 20.000, vielleicht 30.000 Feinden. Eine respektable Zahl, aber weit unter der Stärke seiner 200.000 Mann. Der Großwesir war überzeugt, dass ein schneller Gegenangriff den Entsatz im Keim ersticken würde. Er ahnte nicht, wie sehr er die Gefahr unterschätzte. Seine Selbstsicherheit beruhte auf einer fatalen Fehleinschätzung. Fast alle Truppen waren in den Belagerungsarbeiten gebunden. Seine Kavallerie weidete weit verstreut an der Donau. Seine Artillerie war starr auf die Stadtmauern gerichtet. Was als Stärke begonnen hatte, entpuppte sich nun als Schwäche. In Wien selbst verbrachten Starhemberg und seine erschöpften Verteidiger eine Nacht zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Boten hatten es in die Stadt geschafft und von der nahenden Entsatzarmee berichtet. Doch würde sie rechtzeitig eintreffen? Unter der Erde tickten die osmanischen Minen wie unsichtbare Zeitbomben. Jede Stunde konnte eine neue Explosion Mauern und Menschen zerreißen. Die Garnison musste durchhalten, koste es, was es wolle. Oberst Johann Heißler führte in dieser Nacht seine Bergleute zu einem letzten verzweifelten Einsatz. Wochenlang hatten sie im Dunkel gegraben, den unsichtbaren Krieg gegen die türkischen Mineure geführt. Nun stießen sie auf drei vorbereitete Sprengladungen. Mit bloßen Händen schafften sie Pulver aus den Stollen, schleppten Fässer ans Tageslicht und retteten Wien buchstäblich in letzter Minute. Es war ein Wettlauf gegen den Tod, gewonnen um Herzschläge. Währenddessen widmeten sich die polnischen Husaren ihren Pferden und Waffen. Sie schärften Lanzen, polierten Rüstungen, striegelten die mächtigen Rösser. Diese Reiterei war das Rückgrat von Sobieskis Plan. Jeder Husar wusste, morgen würde die Stunde ihres Ruhms schlagen. Ihre Väter hatten gegen Tataren, Kosaken und Türken gekämpft. Nun lag es an ihnen, den entscheidenden Schlag gegen die größte Armee des Osmanischen Reiches zu führen. Auch Herzog Karl von Lothringen blieb nicht untätig. Um Mitternacht versammelte er seine Generäle. Der Schlachtplan war bis ins Detail ausgearbeitet. Drei Kolonnen sollten gleichzeitig angreifen. Im Zentrum die Bayern und Reichstruppen. Am rechten Flügel die Österreicher, am linken die Polen. Der koordinierte Schlag sollte die Belagerer überrollen. Kurfürst Mass Emanuel von Bayern sprach zu seinen Offizieren am knisternden Lagerfeuer. Der 23-jährige Wittelsbacher, jung an Jahren, aber kampferprobt, beschwor sie, Tapferkeit zu zeigen. Seine 10.000 Bayern würden am nächsten Tag beweisen, dass deutsche Standhaftigkeit osmanischer Übermacht trotzen konnte. Für ihn war es die erste große Bewährungsprobe und er war entschlossen, sich Ruhm zu erkämpfen oder ehrenvoll zu sterben. Die einfachen Soldaten verbrachten die Nacht jeder auf seine Weise. Deutsche Landsknechte spielten Karten und erzählten von alten Schlachten. Polnische Reiter sangen gedämpft Lieder ihrer Heimat. Österreichische Grenzer kritzelten letzte Briefe an ihre Familien. Janitscharen wendeten sich im Gebet nach Mekka und schärften ihre Klingen. Überall dieselbe Gewissheit. Viele würden die Sonne des nächsten Tages nicht mehr erleben. Gegen die dritte Morgenstunde begann die Koalition, sich in völliger Stille zu formieren. Keine Trompeten, keine Trommeln, nur geflüsterte Befehle. Regimenter bewegten sich wie Schatten durch den Wald, suchten ihre Aufstellungsplätze auf dem Kahlenberg. Die größte Überraschungsattacke ihrer Zeit nahm Gestalt an. Sobieski bestieg sein Schlachtross und ritt an den Linien seiner Husaren entlang. Keine Insignien, keine Pracht, nur schlichte Rüstung. Er wollte nicht als König, sondern als Soldat erscheinen. Seine Männer begrüßten ihn mit leisen Rufen, das Banner mit dem weißen Adler und das Kreuz wehte still im Wind. In wenigen Stunden würden sie ihm in den Kampf folgen, der über das Schicksal Europas entscheiden sollte. Als der erste graue Schimmer des Morgens über den Horizont kroch, standen 80.000 Krieger bereit. Unter ihnen lag Wien, erschöpft, doch ungebrochen. Im Tal schlief das osmanische Heer in trügerischer Sicherheit. Kara Mustafa in seinem Prunkzelt, überzeugt vom Sieg. Die Nacht der Entscheidung war vorbei. Der Tag des Gerichts begann. Über dem Schlachtfeld lag eine gespenstische Stille, schwer wie ein Leichentuch. Nur Minuten trennten die Welt noch vom Dröhnen der Kanonen und vom Donner der Kavallerie. Europa hielt den Atem an. Die Geschichte wartete auf ihr Urteil. Der Angriff vom Kahlenberg. Um 4 Uhr morgens gab König Jan Sobieski das Signal zum Angriff. 3 Kanonenschüsse hallten von den Höhen des Kahlenbergs und zerrissen die Stille des Morgens wie Donnerschläge. 80.000 christliche Krieger setzten sich in Bewegung. In geschlossenen Reihen begannen sie den Abstieg ins Tal, wo die osmanische Armee noch ahnungslos in ihren Zelten lag. Damit begann die größte Schlacht um Wien und ein Wendepunkt im Kampf zwischen Halbmond und Kreuz um die Vorherrschaft in Europa. Die erste Angriffswelle führten die österreichischen Grenzer unter Herzog Karl von Lothringen. Diese erfahrenen Männer kannten jeden Pfad, jeden Graben, jede Anhöhe. Lautlos bewegten sie sich durch die Wälder. Ihre Befehle flüsterten sie von Mund zu Mund. Mit blanken Säbeln und aufgepflanzten Bajonetten überfielen sie die türkischen Vorposten. Viele Osmanen wurden im Schlaf überrascht. Andere starben, ehe sie Alarm geben konnten. Kara Mustafa erwachte durch fernes Gewehrfeuer. Zunächst hielt er es für einen Überfall österreichischer Freischärler auf seine Außenposten. Gelassen befahl er Verstärkungen, überzeugt, die Lage unter Kontrolle zu haben. Erst als das Donnern näher kam und Späher von einer großen feindlichen Armee berichteten, begriff er, dass nicht eine Schar Räuber vor seinen Toren stand, sondern die gesamte Macht der christlichen Koalition. Im Zentrum rückten die bayerischen Regimenter unter Kurfürst Max Emanuel vor. 10.000 Mann marschierten in disziplinierter Ordnung den Hang hinab, formierten sich in den Ebenen und gingen in Schlachtaufstellung. Ihre Bewegungen wirkten präzise wie ein Uhrwerk. Offiziere riefen Kommandos, Trommeln gaben den Takt und jeder Soldat wusste, welchen Platz er einzunehmen hatte. Um die 6. Stunde stießen die ersten bayerischen Vorhuten auf osmanische Kavallerie. Sipahi-Reiter, hastig alarmiert, sprangen auf ihre Pferde und ritten den Bayern entgegen. Inmitten der Weingärten vor Wien kam es zu einem wilden Handgemenge. Säbel prallten auf Säbel, Lanzen zerbarsten, Pferde stürzten und rissen ihre Reiter mit in den Staub. Der Kampf war heftig, doch kurz. Die Sipahis wichen zurück, ihre Reihen gebrochen. Am rechten Flügel führte Herzog Karl persönlich seine Österreicher gegen die türkischen Verschanzungen am Donauufer. Die Osmanen hatten dort starke Linien gezogen, Gräben ausgehoben und Stellungen errichtet. Janitscharen verteidigten jede Erhebung mit eiserner Härte. Musketiere der Kaiserlichen kämpften sich Meter für Meter vor, überwanden Graben um Graben. Blut floss reichlich, doch die Österreicher rückten weiter vor. Die osmanische Armee begann in Verwirrung zu geraten. Kara Mustafa hatte seine Männer auf die Stadt ausgerichtet. Nun mussten sie sich plötzlich nach hinten wenden, um einen Angriff aus den Wäldern abzuwehren. Befehle gingen im Lärm der Schlacht verloren. Regimenter stürmten in verschiedene Richtungen, ohne klare Führung. Was am Vortag eine straffe Belagerungsarmee gewesen war, zerfiel im Chaos. Von Norden griffen deutsche Kontingente aus Sachsen und Franken an. Ihre Pikenmänner stießen entschlossen vor, während Musketiere Salve um Salve in die feindlichen Reihen abgaben. Artilleristen richteten ihre Geschütze auf das türkische Lager. Kugeln schlugen in Zelte, Vorratslager und Pferche ein. Rauch, Schreie und Feuer breiteten sich aus. Das osmanische Lager verwandelte sich in ein Flammenmeer. In Wien vernahmen Starhemberg und seine Männer das Dröhnen der Schlacht. Sie wussten sofort. Die Entsatzarmee war da. Hoffnung kehrte in die belagerte Stadt zurück. Starhemberg befahl einen Ausfall. Die erschöpften Verteidiger warfen sich gegen die osmanischen Linien, um die Belagerer auch von innen unter Druck zu setzen. Wien sollte nicht nur standhalten. Wien sollte sich befreien. Gegen die 8. Stunde morgens stand die gesamte Operation des Großwesirs vor dem Zusammenbruch. Seine Armee kämpfte gleichzeitig gegen die Entsatzarmee, gegen die Wiener Garnison und gegen die eigene Unordnung. Befehle widersprachen sich. Offiziere wussten nicht, wo der Hauptstoß geführt wurde. Nachrichten trafen verspätet oder gar nicht ein. Die christliche Artillerie verstärkte den Druck. Von den Höhen des Kahlenbergs schickten deutsche und österreichische Kanonen Salve um Salve in das türkische Lager. Zelte stürzten ein, Munitionswagen explodierten, Pferde brachen in Panik aus. Chaos breitete sich aus wie ein Lauffeuer. Um die 9. Stunde des Morgens war klar, die Osmanen hatten die Initiative verloren. Zwar kämpften ihre Soldaten tapfer, doch ohne zentrale Führung wurden sie zu einer orientierungslosen Masse. Kara Mustafas gewaltiges Heer stand am Rand der Niederlage. Doch Sobieski hielt noch seine stärkste Waffe zurück. 8000 polnische Reiter, darunter die geflügelten Husaren, warteten auf das Zeichen zum Angriff. Der König wusste, eine Schlacht ist erst dann entschieden, wenn der Feind endgültig zerbrochen oder in wilder Flucht ist. Diesen letzten Schlag würden seine Reiter führen. Die erste Phase der Schlacht um Wien war gewonnen. Die Überraschung war gelungen, die Osmanen ins Wanken geraten. Doch die Entscheidung stand noch bevor. In jenem Angriff, der als die größte Kavallerieattacke der Geschichte in Erinnerung bleiben sollte. Die Husaren von Sobieski. Um 1 Uhr mittags stand König Jan Sobieski auf einer Anhöhe des Kahlenbergs und überblickte das Schlachtfeld unter ihm. Die ersten Phasen der Schlacht waren erfolgreich verlaufen. Deutsche und österreichische Truppen hatten die osmanischen Linien durchbrochen und drängten die türkische Armee zurück. Doch Kara Mustafa sammelte seine Kräfte zu einem letzten Widerstand. 20.000 Janitscharen formierten sich zu einem Gegenangriff und bedrohten das Zentrum der christlichen Armee. Jetzt war der Moment gekommen, für den Sobieski seine schwere Kavallerie aufgespart hatte. 8.000 polnische Reiter standen in 3 Treffen aufgestellt und warteten auf das Signal ihres Königs. Die berühmten geflügelten Husaren bildeten die erste Linie. Ihre Lanzen ragten wie ein eiserner Wald in den Himmel. Die charakteristischen Flügel an ihren Rücken rauschten im Wind. Diese Männer hatten ihre gesamte Jugend im Sattel verbracht und gegen Tataren, Kosaken und Türken gekämpft. Heute sollten sie die größte Kavallerieattacke der Geschichte führen. Sobieski ritt persönlich vor seine Truppen und hielt eine kurze Ansprache. Der König trug eine einfache Rüstung und führte seine Soldaten als Erster in die Schlacht. Seine Worte waren schlicht. Wien musste befreit werden, Europa gerettet, die Ehre Polens bewahrt. Dann gab er das Zeichen zum Angriff. 3000 Husaren setzten sich in Bewegung und ritten den Hang hinab wie eine Lawine aus Stahl und Eisen. Der Anblick der angreifenden polnischen Kavallerie versetzte beide Armeen in Staunen. Niemand hatte jemals eine solche Masse von schwerer Reiterei gesehen. Der Boden erbebte unter den Hufen der Kriegsrosse. Das Klirren von Rüstungen und Waffen übertönte das Gefechtslärm. Die Husaren ritten in perfekter Formation, ihre Lanzen gesenkt, ihre Banner wehend. Es war ein Schauspiel von tödlicher Schönheit. Die osmanischen Janitscharen empfingen den polnischen Angriff mit der Disziplin von Elitesoldaten. Diese Männer hatten in 100 Schlachten gestanden und kannten keine Furcht. Sie bildeten ein Karree und richteten ihre Musketen gegen die heranstürmende Kavallerie. Salve um Salve krachte in die polnischen Reihen. Husaren stürzten von ihren Pferden. Rosse brachen zusammen. Doch der Angriff wurde nicht aufgehalten. Die erste Linie der polnischen Husaren prallte mit voller Wucht auf die osmanischen Stellungen. Lanzen durchbohrten türkische Rüstungen. Kriegsrosse trampelten Janitscharen nieder. Was eben noch eine geordnete Formation gewesen war, verwandelte sich in ein Chaos aus Blut und Eisen. Der Aufprall war so gewaltig, dass er 100 Meter weit zu hören war. Knochen brachen, Metall splitterte, Menschen schrien. König Sobieski führte persönlich den Angriff und hieb sich mit seinem Säbel durch die feindlichen Reihen. Der 54-jährige Monarch kämpfte wie ein junger Soldat und ermutigte seine Männer durch sein Beispiel. Überall um ihn herum tobte der Nahkampf. Husaren kämpften zu Fuß weiter, nachdem ihre Pferde gefallen waren. Janitscharen verteidigten ihre Positionen bis zum letzten Mann. Es war ein Kampf ohne Gnade. Die zweite Welle der polnischen Kavallerie traf auf die bereits erschütterten osmanischen Linien. 15.000 weitere Reiter durchbrachen die türkische Front und rollten die feindliche Armee von der Flanke her auf. Was als geordneter Rückzug begonnen hatte, verwandelte sich in wilde Flucht. Osmanische Soldaten warfen ihre Waffen weg und rannten um ihr Leben. Die Disziplin von Jahrhunderten brach in wenigen Minuten zusammen. Kara Mustafa erkannte von seinem Kommandoposten aus, dass die Schlacht verloren war. Seine beste Infanterie wurde von der polnischen Kavallerie überrannt. Seine Artillerie konnte nicht schießen, ohne eigene Truppen zu treffen. Seine Kommunikationslinien waren unterbrochen. Der Großwesir befahl den allgemeinen Rückzug, aber es war bereits zu spät. Seine Armee löste sich vor seinen Augen auf. Deutsche und österreichische Truppen nutzten den polnischen Durchbruch für ihre eigenen Angriffe. Bayern unter Max Emanuel stießen ins Zentrum des osmanischen Lagers vor. Österreicher unter Herzog Karl eroberten die türkischen Geschützstellungen. Sachsen und Franken verfolgten die fliehenden Osmanen. Was als koordinierte Verteidigung begonnen hatte, wurde zur allgemeinen Offensive aller christlichen Truppen. Das osmanische Lager verwandelte sich in ein Schlachtfeld ohne Ordnung. Tausende von Zelten gingen in Flammen auf. Munitionswagen explodierten. Kriegskassen wurden geplündert. Gefangene wurden gemacht oder niedergesäbelt. Die größte osmanische Armee, die je vor Wien gestanden hatte, zerstreute sich in alle Winde. Soldaten, die am Morgen noch vom Sieg träumten, kämpften am Nachmittag ums nackte Überleben. Die Verfolgung der geschlagenen Osmanen dauerte bis zum Sonnenuntergang. Polnische Husaren jagten fliehende Türken durch die Auen der Donau. Deutsche Dragoner eroberten die osmanischen Versorgungslinien. Österreichische Grenzer säuberten das Schlachtfeld von versprengten Feinden. Was entkommen konnte, floh in Richtung Ungarn. Der Rest ergab sich oder fiel im Kampf. König Sobieski ritt gegen Abend durch das eroberte osmanische Lager und betrachtete die Früchte seines Sieges. Überall lagen türkische Waffen, Banner und Ausrüstung verstreut. Die Zelte der osmanischen Kommandeure standen verlassen. Kara Mustafas Hauptquartier war erobert, der Großwesir selbst in wilder Flucht. Die Schlacht um Wien war entschieden. Das Osmanische Reich hatte seine größte Niederlage seit Lepanto erlitten. In der befreiten Stadt läuteten alle Kirchenglocken und verkündeten den Sieg der christlichen Waffen. Graf Starhemberg und seine Garnison hatten durchgehalten. Wien war gerettet, Europa befreit, die osmanische Expansion gestoppt. Was am Morgen als letzte Hoffnung begonnen hatte, endete am Abend als vollständiger Triumph. Die geflügelten Husaren von König Jan Sobieski hatten Geschichte geschrieben. Der Wendepunkt, der Sieg. Gegen 6 Uhr abends am 12. September 1683 war die größte osmanische Armee der Geschichte vernichtet. Das Lager, das am Morgen noch 200.000 türkische Krieger beherbergt hatte, glich einem Friedhof. Zehntausende von Toten bedeckten das Schlachtfeld von den Höhen des Kahlenbergs bis zu den Ufern der Donau. Die Überlebenden flohen in wilder Panik Richtung Ungarn und warfen dabei Waffen, Fahnen und alles weg, was ihre Flucht behinderte. Die osmanische Expansion nach Europa war mit einem einzigen Schlag beendet worden. Kara Mustafa Pascha erlebte seine dunkelste Stunde in einem einfachen Bauernhaus 20 Kilometer südlich von Wien. Der Mann, der am Morgen noch vom größten Triumph der islamischen Geschichte geträumt hatte, war zu einem Flüchtling ohne Armee geworden. Seine prächtigen Zelte waren erobert, seine Schatzkammern geplündert, seine Soldaten zerstreut oder tot. Boten brachten ihm stündlich neue Hiobsbotschaften über das Ausmaß der Katastrophe. Ganze Armeekorps hatten sich aufgelöst. Die Artillerie war verloren. Die Belagerung Wiens war zusammengebrochen. König Jan Sobieski ritt durch das eroberte osmanische Lager und konnte kaum fassen, was seine Augen sahen. Die Beute überstieg alle Erwartungen. Hunderte von Kanonen, Tausende von Zelten, gewaltige Mengen an Gold und Silber lagen verstreut zwischen den Toten. Die osmanische Armee hatte ihren gesamten Tross zurückgelassen. Kriegskassen, Waffenlager, sogar die persönlichen Besitztümer der türkischen Offiziere waren in christliche Hände gefallen. Es war die größte Beute, die eine europäische Armee je gemacht hatte. In Wien öffneten sich die Stadttore zum ersten Mal seit 2 Monaten. Graf Starhemberg führte seine erschöpfte Garnison aus der belagerten Stadt und empfing die Befreier. Die Szenen waren überwältigend. Wiener Bürger weinten vor Freude. Soldaten umarmten sich. Priester sangen Dankgebete. Kirchenglocken läuteten ohne Unterlass. Was wie das Ende der christlichen Welt ausgesehen hatte, war zum größten Sieg der europäischen Geschichte geworden. Die Verluste auf beiden Seiten spiegelten die Härte der Schlacht wider. 15.000 osmanische Soldaten lagen tot auf dem Schlachtfeld. Weitere 10.000 waren verwundet oder gefangen. Die christliche Koalition hatte 3.000 Mann verloren, davon die Hälfte Polen. König Sobieski trauerte um jeden gefallenen Husaren, aber er wusste, dass dieser Preis Europa die Freiheit gebracht hatte. Nie wieder würden osmanische Armeen so tief in christliches Gebiet vordringen. Herzog Karl von Lothringen organisierte sofort die Verfolgung der fliehenden Osmanen. Deutsche und österreichische Kavallerie jagte die Reste der türkischen Armee bis nach Ungarn. Jeder gefangene Pascha brachte wertvolle Informationen über osmanische Pläne. Jede eroberte Fahne war ein Symbol des Sieges. Die Verfolgung sollte tagelang andauern und die osmanische Niederlage vollständig machen. Kein türkischer Soldat durfte ungestraft nach Konstantinopel zurückkehren. Kaiser Leopold I. erhielt die Nachricht vom Sieg in seinem Exil in Passau am Abend des 12. September. Der Habsburg konnte zunächst nicht glauben, was seine Boten ihm berichteten. Die größte Bedrohung seines Reiches war mit einem Schlag beseitigt worden. Wien war befreit, die Osmanen geschlagen, Europa gerettet. Der Kaiser befahl sofort die Rückkehr nach Wien. Seine Hauptstadt wartete auf ihren Monarchen. Die osmanischen Verluste gingen weit über Soldaten und Material hinaus. Das Prestige des Sultans war schwer beschädigt. Seit Jahrhunderten galten die türkischen Armeen als unbesiegbar. Die Niederlage von Wien zerstörte diesen Mythos für immer. In Konstantinopel würde Sultan Mehmed IV. Bald erfahren, dass sein mächtigstes Heer vernichtet worden war. Die politischen Folgen würden das gesamte Osmanische Reich erschüttern. Kurfürst Max Emanuel von Bayern führte seine Truppen in das Zentrum des eroberten türkischen Lagers. Der junge Wittelsbacher hatte seinen ersten großen Krieg gewonnen und sich militärischen Ruhm erworben. Seine bayerischen Soldaten plünderten die osmanischen Zelte und sammelten Trophäen für die Heimat. Türkische Waffen und Fahnen würden bald die Kirchen Münchens schmücken. Bayern hatte seinen Beitrag zur Rettung Europas geleistet. Die strategischen Folgen der Schlacht wurden sofort deutlich. Das Gleichgewicht in Osteuropa hatte sich grundlegend verschoben. Das Osmanische Reich war nicht mehr die expandierende Großmacht, sondern ein angeschlagener Riese. Österreich konnte seine Kräfte von der Verteidigung auf die Offensive verlagern. Polen hatte seine Rolle als Bollwerk der Christenheit bestätigt. Deutschland war vereint gegen eine gemeinsame Bedrohung aufgetreten. Papst Innozenz XI. Empfing die Nachricht vom Sieg in Rom mit Tränen der Freude. Seine heilige Liga hatte funktioniert. Die christliche Einheit hatte über die islamische Bedrohung gesiegt. Der Pontifex befahl ein Dankgebet in allen Kirchen Europas. Der 12. September sollte als Tag der Befreiung in die Geschichte eingehen. Das Christentum hatte seine schwerste Prüfung bestanden. Die Nachricht vom Sieg verbreitete sich mit der Geschwindigkeit reitender Boten durch ganz Europa. In London feierten englische Protestanten den katholischen Sieg. In Paris war Ludwig XIV. Bestürzt über den Triumph seiner Feinde. In Moskau erkannte Zar Peter I. neue Möglichkeiten gegen das geschwächte Osmanische Reich. Der Sieg von Wien veränderte die gesamte europäische Politik. Als die Sonne am 12. September unterging, stand Wien befreit da. Die Mauern waren beschädigt, aber die Stadt lebte. Europa war christlich geblieben. Die osmanische Bedrohung war für immer gebrochen. König Jan Sobieski schrieb in sein Tagebuch: Wir kamen, wir sahen, Gott siegte. Es war die Zusammenfassung eines Tages, der die Weltgeschichte verändert hatte. Die Schlacht um Wien war zu Ende. Der Krieg zwischen Christentum und Islam in Europa hatte seinen Wendepunkt erreicht. Was folgen würde, war nicht mehr osmanische Expansion, sondern europäische Befreiung. Die Türken würden aus Ungarn vertrieben, aus dem Balkan gedrängt, auf ihre anatolischen Kernlande zurückgeworfen werden. Alles hatte am 12. September 1638 begonnen. Die Beute und der Kaffee. Am 13. September 1683 begann die systematische Plünderung des größten osmanischen Lagers, das jemals auf europäischem Boden errichtet worden war. 20.000 Zelte erstreckten sich über eine Fläche von mehreren Quadratkilometern. Jedes Zelt enthielt die Ausrüstung und persönlichen Besitztümer türkischer Soldaten. Die Beute war so gewaltig, dass die siegreichen christlichen Armeen Wochen brauchten, um alles zu inventarisieren und aufzuteilen. Europa hatte nicht nur einen militärischen Sieg errungen, sondern auch die größte Kriegsbeute seiner Geschichte gemacht. König Sobieski ließ sofort eine Kommission zur Verteilung der Beute einsetzen. Nach dem Kriegsrecht gehörte die Hälfte aller eroberten Güter dem polnischen König als Oberbefehlshaber der Entsatzarmee. Die andere Hälfte sollte unter den Verbündeten aufgeteilt werden. Deutsche Fürsten erhielten osmanische Kanonen für ihre Arsenale. Österreichische Offiziere bekamen türkische Säbel und Rüstungen. Einfache Soldaten durften sich Zelte, Kleidung und kleinere Wertgegenstände nehmen. Die Verteilung dauerte Tage und sorgte für manchen Streit zwischen den Alliierten. Die osmanische Kriegskasse übertraf alle Erwartungen. Kara Mustafa hatte Gold und Silber für eine lange Belagerung mitgebracht. Hunderttausende von Dukaten lagen in hölzernen Truhen verstreut. Türkische Edelsteine, persische Teppiche und arabische Waffen bereicherten die Schatzkammern europäischer Fürsten. Kaiser Leopold erhielt einen Anteil, der die Kriegskosten der letzten Jahre mehr als ausglich. Polen konnte seine leere Staatskasse wieder füllen. Bayern finanzierte neue Festungen aus türkischem Gold. Die militärische Beute war strategisch noch wertvoller als die Schätze. 300 osmanische Kanonen fielen in christliche Hände. Diese Geschütze waren von bester Qualität und verstärkten die Artillerie der Sieger erheblich. Tausende von Musketen, Säbeln und Lanzen rüsteten ganze Regimenter aus. Osmanische Fahnen schmückten bald die Kirchen und Rathäuser von München bis Warschau. Jede Trophäe erinnerte an den großen Sieg über die Türken. Besonders wertvoll waren die erbeuteten Dokumente aus Kara Mustafas Hauptquartier. Osmanische Pläne für weitere Eroberungen in Europa fielen den Siegern in die Hände. Korrespondenz mit französischen Diplomaten bewies das geheime Bündnis zwischen Ludwig XIV. Und den Türken. Listen von ungarischen Kollaborateuren halfen bei der späteren Befriedung des Landes. Die Papiere enthüllten das gesamte Netzwerk osmanischer Spionage in Europa. Unter den kuriosen Funden befanden sich große Mengen von Kaffeebohnen aus dem osmanischen Nachschub. Die meisten europäischen Soldaten kannten dieses Getränk nicht und warfen es zunächst weg. Ein polnischer Kaufmann namens Jerzy Franciszek Kulczycki erkannte den Wert der braunen Bohnen und sammelte mehrere Säcke. Später öffnete er in Wien das erste Kaffeehaus der Stadt. So entstand die Legende, dass der Wiener Kaffee ein Geschenk der besiegten Türken war. Die osmanischen Zelte selbst wurden zu begehrten Trophäen. Diese wasserdichten Behausungen aus feinstem Stoff übertrafen europäische Zelte bei weitem. Türkische Handwerker hatten Jahrhunderte gebraucht, um ihre Technik zu perfektionieren. Deutsche Fürsten verwendeten erbeutete Zelte als Pavillons in ihren Gärten. Polnische Magnaten schmückten ihre Schlösser mit osmanischen Stoffen. Die praktische Beute wurde zu Symbolen des Sieges. Die Pferde der osmanischen Kavallerie waren eine weitere wertvolle Beute. Arabische und anatolische Vollblüter gehörten zu den besten Pferden der Welt. Viele Tiere waren während der Schlacht davongelaufen und mussten mühsam eingefangen werden. Polnische Husaren, die ihre eigenen Pferde verloren hatten, ritten fortan auf türkischen Rossen. Die eroberten Tiere verbesserten die Zucht in ganz Europa. Kara Mustafas persönliche Besitztümer fielen König Sobieski zu. Der osmanische Großwesir hatte seinen gesamten Hausstand mit nach Wien gebracht. Kostbare Waffen, prächtige Gewänder und wertvolle Bücher befanden sich in seinem Hauptzelt. Ein goldener Säbel mit Diamanten besetzt wurde zur berühmtesten Trophäe der Schlacht. Sobieski schenkte ihn später Papst Innozenz dem 11. als Symbol des christlichen Sieges. Die Verteilung der Beute sorgte auch für diplomatische Spannungen. Deutsche Fürsten beanspruchten größere Anteile, als ihnen zustand. Österreich wollte alle Kanonen für sich behalten. Polen bestand auf seinem Anteil als Hauptsieger der Schlacht. König Sobieski musste sein diplomatisches Geschick einsetzen, um Streit zwischen den Verbündeten zu vermeiden. Die Einigkeit, die im Kampf geherrscht hatte, drohte bei der Teilung der Beute zu zerbrechen. Die einfachen Soldaten profitierten am wenigsten von der großen Beute. Während Offiziere und Fürsten sich die wertvollsten Stücke teilten, blieben für die Mannschaften nur kleine Gegenstände übrig. Türkische Dolche, Gürtel und Münzen wanderten in die Taschen deutscher und polnischer Soldaten. Viele verkauften ihre Trophäen sofort an fahrende Händler, die dem Heer folgten. Der große Sieg brachte den einfachen Kämpfern wenig materiellen Gewinn. Die Beute von Wien veränderte die Machtverhältnisse in Europa nachhaltig. Österreich und Polen konnten ihre Armeen mit erbeutetem osmanischen Material ausrüsten. Deutsche Fürsten finanzierten neue Festungen aus türkischem Gold. Die Kriegskunst profitierte von erbeuteten osmanischen Waffen und Dokumenten. Was als türkische Stärke nach Europa gekommen war, wurde zu christlicher Macht umgeschmiedet. Wochen nach der Schlacht kamen noch immer Bauern und Bürger aus der Umgebung und suchten zwischen den Trümmern des osmanischen Lagers nach verwertbaren Gegenständen. Eisennägel, Stoffreste und zerbrochene Waffen fanden neue Verwendung. Das große türkische Heer hatte nicht nur eine Niederlage hinterlassen, sondern auch unzählige kleine Verbesserungen des täglichen Lebens. Die Beute von Wien erreichte jeden Winkel der befreiten Gebiete. Das große Zurückweichen. Die Niederlage von Wien läutete das Ende der osmanischen Expansion in Europa ein und begann eine 16-jährige Periode kontinuierlicher türkischer Rückzüge. Was am 12. September 1683 als militärische Katastrophe begonnen hatte, entwickelte sich zu einem systematischen Zusammenbruch der osmanischen Position in Südosteuropa. Kaiser Leopold I. erkannte sofort die strategische Chance und verwandelte die Verteidigung seines Reiches in eine groß angelegte Offensive zur Befreiung der christlichen Völker unter türkischer Herrschaft. Kara Mustafa Pascha bezahlte für seine Niederlage mit dem Leben. Sultan Mehmed IV. Empfing die Nachricht vom Verlust der größten osmanischen Armee mit kalter Wut. Der Großwesir wurde nach Belgrad zurückberufen und auf Befehl des Sultans mit einer Seidenschnur erdrosselt. Sein Tod änderte nichts an der katastrophalen Lage des Osmanischen Reiches, signalisierte aber den Beginn einer Zeit innerer Wirren und politischer Instabilität in Konstantinopel. Die österreichische Gegenoffensive begann bereits im Frühjahr 1688. Herzog Karl von Lothringen führte eine Armee von 40.000 Mann nach Ungarn und eroberte Stadt um Stadt von den geschwächten osmanischen Garnisonen. Buda, das Zentrum der türkischen Herrschaft in Ungarn, fiel nach kurzer Belagerung. Die Festung, die 150 Jahre lang als uneinnehmbar gegolten hatte, ergab sich den österreichischen Truppen ohne nennenswerten Widerstand. Die ungarische Bevölkerung begrüßte die österreichischen Befreier mit gemischten Gefühlen. Viele Ungarn hassten die türkische Fremdherrschaft, fürchteten aber ebenso die habsburgische Unterdrückung. Graf Emmerich Türköly, der Anführer der ungarischen Aufständischen, hatte sich nach der Niederlage von Wien nach Siebenbürgen zurückgezogen und suchte neue Verbündete gegen Wien. Ungarn wurde zum Schauplatz eines dreiseitigen Konflikts zwischen Osmanen, Habsburgern und ungarischen Nationalisten. König Jan Sobieski nutzte den osmanischen Zusammenbruch für eigene Eroberungen. Polnische Truppen drangen in die Moldau vor und besetzten wichtige Festungen am Dnister. Die Kosakentruppen unter dem polnischen Oberbefehl befreiten weite Gebiete der Ukraine von türkischer und tatarischer Herrschaft. Polen erweiterte sein Territorium erheblich und festigte seine Position als Großmacht in Osteuropa. Venedig eröffnete eine neue Front im östlichen Mittelmeer. Die venezianische Flotte eroberte Festungen in Dalmatien und auf dem Peloponnes. Morea, das antike Sparta, wurde nach jahrhundertelanger türkischer Herrschaft befreit. Venezianische Kaufleute kehrten in Häfen zurück, die ihre Vorfahren verloren hatten. Die Republik nutzte die osmanische Schwäche zur Wiederherstellung ihrer mediterranen Handelsposition. Russland unter Zar. Peter I. erkannte die Gelegenheit zur Expansion nach Süden. Russische Armeen griffen osmanische Festungen am Schwarzen Meer an und eroberten wichtige Stützpunkte. Die Krim, jahrhundertelang eine Basis für Sklavenjagden gegen christliche Völker, geriet unter russischen Druck. Das Gleichgewicht zwischen den Großmächten in Osteuropa verschob sich zugunsten der christlichen Staaten. Die osmanische Armee erlitt eine Niederlage nach der anderen. Bei Mohacs 1678 wurde eine türkische Armee vernichtend geschlagen. Bei Slankamen 1699 erlitten die Osmanen erneut schwere Verluste. Die türkischen Truppen, einst die Schrecken Europas, konnten den koordinierten Angriffen der christlichen Koalition nicht mehr standhalten. Ihre Moral war gebrochen, ihre Ausrüstung veraltet, ihre Führung inkompetent. Die Belagerung von Belgrad 1696 markierte den Höhepunkt der christlichen Offensive. Prinz Eugen von Savoyen, der neue österreichische Feldherr, eroberte die wichtigste osmanische Festung auf dem Balkan nach dreimonatiger Belagerung. Belgrad, das Tor zwischen Ungarn und dem Osmanischen Reich, fiel in österreichische Hände. Der Weg nach Konstantinopel lag offen, doch Europa war kriegsmüde und suchte Frieden. Die osmanische Regierung erkannte schließlich die Aussichtslosigkeit ihrer Lage. Sultan Mustafa II., der seinem gestürzten Bruder Mehmet gefolgt war, autorisierte Friedensverhandlungen mit der christlichen Koalition. Die Gespräche fanden in der kleinen Stadt Karlowitz in der Vojvodina statt. Europäische Diplomaten versammelten sich, um die neue Landkarte Südosteuropas zu zeichnen. Der Friede von Karlowitz am 26. Januar 1699 besiegelte das Ende der osmanischen Expansion. Das Osmanische Reich verlor Ungarn an Österreich, Podolien an Polen, Morea an Venedig und Asow an Russland. Nur Serbien und die Walachei blieben unter türkischer Herrschaft. Die Grenzen des Islam in Europa wurden auf den Stand des 15. Jahrhunderts zurückgedrängt. Die strategischen Folgen des großen Zurückweichens prägten Europa für Jahrhunderte. Österreich wurde zur Donaumonarchie und kontrollierte den gesamten Donauraum, von der Quelle bis zum Eisernen Tor. Polen erreichte seine größte territoriale Ausdehnung und dominierte Osteuropa. Russland etablierte sich als Schwarzmeermacht und begann seinen Aufstieg zur europäischen Großmacht. Das Gleichgewicht Europas hatte sich fundamental verändert. Das Osmanische Reich zog sich auf seine anatolischen und arabischen Kernlande zurück. Die europäischen Provinzen, jahrhundertelang die reichsten Teile des Sultansreiches, waren verloren. Die Folgen dieser territorialen Verluste schwächten das Reich nachhaltig und leiteten seinen langsamen Niedergang ein. Was in Wien als lokale Belagerung begonnen hatte,
endete als Umgestaltung der gesamten europäischen Landkarte. Das Ende einer Epoche. Der 12. September 1683 markierte nicht nur das Ende einer Schlacht, sondern den Beginn einer neuen Epoche in der europäischen Geschichte. Was an einem einzigen Tag vor den Mauern Wiens geschehen war, veränderte das Gleichgewicht der Mächte für die nächsten drei Jahrhunderte. Das Osmanische Reich, jahrhundertelang der Schrecken der christlichen Welt, verwandelte sich von einer expandierenden Großmacht in den kranken Mann am Bosporus. Europa hatte seine Einigkeit gegen eine gemeinsame Bedrohung entdeckt und würde diese Lektion nicht vergessen. König Jan III. Sobieski kehrte als Held nach Polen zurück, doch sein Triumph währte nicht lange. Der polnische Monarch hatte seine besten Truppen und einen Großteil seiner Staatskasse für die Rettung Wiens geopfert. Seine Gesundheit war durch die Strapazen des Feldzugs angegriffen. Bereits 1696 starb der Retter Europas in Warschau, ohne die langfristigen Folgen seines größten Sieges erleben zu können. Polen würde bald seine führende Rolle in Europa an aufstrebende Mächte wie Russland und Preußen verlieren. Kaiser Leopold I. nutzte den Sieg zur Festigung der habsburgischen Macht in Mitteleuropa. Die Befreiung Ungarns von der türkischen Herrschaft brachte dem Reich reiche Agrargebiete und wichtige Handelswege. Wien wurde zur Hauptstadt einer Donaumonarchie, die von Böhmen bis nach Siebenbürgen reichte. Die österreichischen Erblande verwandelten sich in eine europäische Großmacht, die zwei Jahrhunderte lang das Schicksal Mitteleuropas bestimmen sollte. Die militärischen Lehren der Schlacht von Wien prägten die europäische Kriegsführung nachhaltig. Die Bedeutung der Kavallerie als entscheidende Waffe war noch einmal spektakulär bewiesen worden. Gleichzeitig zeigten die osmanischen Minen die Wichtigkeit der Ingenieurskunst bei Belagerungen. Europäische Armeen modernisierten ihre Ausbildung und Ausrüstung nach den Erfahrungen vom Kahlenberg. Die Kriegskunst entwickelte sich weiter. Prinz Eugen von Savoyen wurde zum Erben des Sieges von Wien. Der französische Emigrant führte die österreichischen Armeen in den folgenden Jahrzehnten zu weiteren Triumphen gegen die Osmanen. Seine Siege bei Zenta, Peterwardein und Belgrad vollendeten das Werk, das Sobieski begonnen hatte. Unter seiner Führung wurde Österreich zur dominierenden Militärmacht in Südosteuropa und verdrängte die Türken endgültig aus Ungarn und dem nördlichen Balkan. Die osmanische Niederlage hatte auch innenpolitische Folgen für das Sultanat. Sultan Mehmed IV. Wurde 1678 von den Janitscharen gestürzt. Sein Nachfolger, Süleyman II., versuchte Reformen zur Modernisierung der Armee, scheiterte aber am Widerstand der traditionellen Eliten. Das Osmanische Reich begann den langsamen Niedergang, der es schließlich zum kranken Mann Europas machte. Die Niederlage von Wien war der Anfang vom Ende der osmanischen Großmacht. Die christlichen Völker des Balkans erhielten durch den Sieg neue Hoffnung auf Befreiung. Serbische und bulgarische Aufstände gegen die türkische Herrschaft nahmen zu. Griechische Kaufleute unterstützten heimlich die österreichischen und venezianischen Armeen. Der orthodoxe Patriarch von Konstantinopel wagte es, öffentlich für die christlichen Siege zu beten. Der Mythos der osmanischen Unbesiegbarkeit war gebrochen. Die Schlacht um Wien inspirierte Künstler und Schriftsteller für Jahrhunderte. Polnische Dichter verherrlichten Sobieskis Husaren in Epen und Balladen. Deutsche Komponisten schrieben Siegeslieder über die Befreiung der Kaiserstadt. Venezianische Maler hielten die Schlacht in gewaltigen Gemälden fest. Der Kampf um Wien wurde zum Stoff für Opern, Romane und Theaterstücke. Die Kunst machte die historische Schlacht zu einem Mythos. Die Religionsgeschichte Europas wurde durch den Sieg nachhaltig geprägt. Papst Innozenz XI. Erklärte den 12. September zum Fest Mariae Namen und schrieb den Sieg der Fürsprache der Gottesmutter zu. Die katholische Kirche gewann an Prestige und Einfluss. Gleichzeitig führte der gemeinsame Kampf gegen den Islam zu einer Annäherung zwischen Katholiken und Protestanten. Religiöse Spaltungen traten hinter die christliche Solidarität zurück. Die wirtschaftlichen Folgen des Sieges veränderten die Handelswege Europas. Mit der Befreiung der Donau von türkischer Kontrolle öffneten sich neue Verbindungen zwischen Deutschland und dem Schwarzen Meer. Österreichische und deutsche Kaufleute drangen in Märkte vor, die jahrhundertelang osmanisch beherrscht gewesen waren. Der Handel blühte auf, Städte wuchsen, neue Industrien entstanden. Europa wurde reicher und mächtiger. Die strategische Lage Russlands verbesserte sich durch die osmanische Schwäche erheblich. Zar Peter I. nutzte die türkischen Niederlagen für seine Expansion nach Süden. Die Eroberung von Asow 1696 war nur der Anfang der russischen Schwarzmeerpolitik. Russland stieg zur europäischen Großmacht auf und verdrängte Polen als dominante Macht in Osteuropa. Das Gleichgewicht der Mächte verschob sich nachhaltig. Die osmanische Bedrohung Europas endete mit der Schlacht von Wien endgültig. Nie wieder würden türkische Armeen so tief in christliches Gebiet vordringen. Die Grenze zwischen Islam und Christentum stabilisierte sich auf dem Balkan und blieb dort für Jahrhunderte. Europa konnte seine Energien von der Verteidigung auf die Expansion richten. Das Zeitalter der europäischen Welteroberung begann. Die Erinnerung an Wien lebte in den Völkern Europas fort. Deutsche Schulkinder lernten von Sobieskis Husaren. Österreichische Offiziere studierten die Taktik Prinz Eugens. Polnische Adlige träumten von der Zeit, als ihr König Europa gerettet hatte. Die Schlacht wurde zum Gründungsmythos des modernen Europa. Sie zeigte, dass der Kontinent trotz aller inneren Streitigkeiten gegen äußere Bedrohungen zusammenstehen konnte. Am Ende war Wien mehr als nur eine Schlacht. Es war der Moment, in dem Europa seine Identität fand und seine Zukunft bestimmte. Der 12. September 1683 beendete nicht nur die osmanische Expansion, sondern läutete das Zeitalter der europäischen Vorherrschaft ein. Was als Verteidigung einer belagerten Stadt begonnen hatte, wurde zum Ausgangspunkt für die Eroberung der Welt.